Ich freue mich, hier zu sein. Ich bin alleine da. Ich bin schon gefragt worden, warum ich alleine da bin. Nun, die Sheila hat vor 2 Tagen starke Schmerzen am Hals gekriegt und wir sind noch nicht sicher, ob sie einen Bandscheibenvorfall hat oder nur irgendein Muskelschmerz. Von daher sind sie dann zu uns in die Gemeinde gefahren, weil die Fahrt doch etwas schmerzhaft gewesen wäre. Ich möchte euch eine Frage stellen am Anfang der Predigt. Was ist für dich die schwerste Bibelstelle im Alten und Neuen Testament? Wenn man dich fragen würde, was ist für dich die schwerste Bibelstelle im Alten und Neuen Testament? Wir könnten, wenn ich jetzt die Antwort eröffnen würde, sehr unterschiedliche Antworten hören. Vielleicht wird der eine sagen, ich habe da meine Schwierigkeiten mit der Offenbarung. Da gibt es so vieles, was ich nicht verstehe und was zu schwer für mich ist. Vielleicht geht jemand anderes ins Alte Testament und sagt, ich habe Hesekiel schon 3-mal gelesen, aber was er dann in Kapitel 40 bis 48 über den neuen Tempel schreibt, das passt irgendwie nicht zusammen mit dem, was ich im Hebräerbrief gelesen habe. Oder vielleicht wird jemand sagen, was Petrus geschrieben hat darüber, dass unser Herr hinabgestiegen ist und den Geistern gepredigt hat, verstehe ich nicht. Oder manches andere. In den letzten Monaten habe ich viel über einen Vers nachgedacht. Und dieser Vers ist so einfach, dass man sich fragen würde, es ist doch so einfach und klar, warum tut man es so wenig? Und im Nachdenken darüber bin ich zu der Erkenntnis gekommen, die schwersten Bibelstellen für mich sind häufig die einfachsten. Nicht, weil sie unverständlich sind, sondern weil sie mir zeigen, wie weit entfernt ich von dem Anspruch bin, den Gott an mich hat und dem, was ich tue. So wollen wir heute Morgen eine schwere Bibelstelle betrachten, die doch so einfach ist. Und wir schlagen dazu den Epheserbrief auf und lesen aus dem 5. Kapitel den 20. Vers. Der Apostel Paulus schreibt dort, er redet in diesem ganzen Zusammenhang davon, dass wir vom Geist Gottes erfüllt sein wollen. Und da sagt er dann in Vers 20 zu den Ephesern, und sagt Dank Gott, dem Vater, alle Zeit für alles im Namen unseres Herrn Jesus Christus. Ein ganz einfacher Vers, wir sollen alle Zeit für alles Dank sagen. Es war der Russe Dostojewski, der einmal eine Definition des Menschen gab, die eigentlich sehr trefflich ist. Er sagte, ich glaube, die beste Definition des Menschen lautet undankbarer Zweibeiner. Undankbarer Zweibeiner. Wenn man diese Definition auf einen Christen anwenden sollte, müssten wir sagen, die beste Definition für einen Christen ist ein dankbarer Zweibeiner. Was der Apostel Paulus hier schreibt, dass wir dankbar sein sollen für alles und alle Zeit, ist letztlich der Anspruch Gottes, wie unser Leben gestaltet sein soll. Wenn Menschen in diese Versammlung hineinkommen, was für ein Gespür, was für eine Atmosphäre spüren sie? Dass hier Menschen zusammenkommen, die für alles und alle Zeit dankbar sind, die erfüllt sind von einem ganz tiefen Dank gegen ihrem Vater im Himmel. Das Christsein entscheidet sich letztlich an der Dankbarkeit. Wir mögen dogmatisch richtig liegen, wir mögen dieses und jenes Richtige erkannt haben, aber kommt in unserem Leben es zum Ausdruck, was Paulus hier sagt, dass wir Gott Dank sagen, alle Zeit für alles im Namen unseres Herrn Jesus Christus. Wir wollen diesen Vers unter 3 Aspekten betrachten. Einmal wollen wir sehen, die biblische Wichtigkeit der Dankbarkeit, dass wir Gott immer für alles danken. Dann wollen wir zweitens unsere Not sehen, die wir haben mit der Dankbarkeit. Und drittens wollen wir betrachten, ob es Hilfen gibt, die uns helfen können, in der Dankbarkeit zuzunehmen. Das Erste, die Dankbarkeit ist keine Nebensächlichkeit, sondern eine zentrale Sache. Es ist nicht nur eine Regel oder Ausnahme, die hier aufgestellt wird, an einer Stelle, sondern wir finden sie durch die Schrift durchgehend durch. Unser Text zeigt keine Einschränkung hinsichtlich der Zeit und der Art der Dankbarkeit. Alle Zeit heißt immer dankbar sein. Das gleiche Wort für alle Zeit gebraucht unser Herr zum Beispiel. Denn Arme habt ihr alle Zeit bei euch, also immer. Mich aber habt ihr nicht alle Zeit. Und alle Dinge. Es gibt keine Situation in deinem Leben, kein Umstand, der dir begegnet, kein Ereignis, das eintritt, kein Mensch, der dir begegnet, der dich nicht anreizen sollte und kann, um dankbarer zu sein zu Gott. Alles umfasst dies, alles. Es ist ohne Ausnahme. Es öffnet uns ein ganz, ganz weites Feld und die Schrift gibt an verschiedenen Stellen verschiedene Schwerpunkte, wo wir dankbar sein sollen. Da ist zunächst sicherlich vor allem die Dankbarkeit für unsere Erlösung. In 1. Timotheus 1, Vers 12 sagt Paulus, ich danke unserem Herrn Christus Jesus, der mich stark gemacht und für treu erachtet hat, in das Amt eingesetzt, mich, der ich früher ein Lästerer und ein Verfolger und ein Frevler war. Aber mir ist Barmherzigkeit widerfahren, denn ich habe es unwissend getan im Unglauben. Und den Korinthern sagt er, dass wir Gott danken sollen für seine unaussprechliche Gabe. Wenn wir das vorstellen, Paulus war ein Pharisäer, erzogen nach der strengsten Sekte der damaligen Zeit, religiös von Kindesbeinen an, in der Schrift unterwiesen, untadelig nach dem Gesetz. Aber er beschreibt sich hier als ein Lästerer und Verfolger der Gemeinde. Was warst du ohne Christus? Du warst verdammt. Du warst jemand, der auf dem direkten Weg in die Hölle war, auf dem Weg, um den Zorn Gottes zu empfangen. Und warum bist du da heute nicht mehr, wenn du gläubig bist? Weil dir Barmherzigkeit widerfahren ist. Weil Gott souverän eingegriffen hat in dein Leben. Es heißt, niemand kann zum Vater kommen, es sei denn, der Vater zieht ihn. Und Jesus sagt, dass der Glaube nicht unser Werk ist, sondern dass es Gottes Werk ist. Ist das nicht ein Grund, unendlich dankbar zu sein? Wenn du dich vergleichst mit einem Nichtchristen, was unterscheidet dich? Warum bist du heute hier? Und warum sind so viele nicht hier? Nicht, weil du besser warst. Nicht, weil du einen Deut besser warst. Du bist genauso Sünder, genauso egoistisch, genauso lieblos gegenüber Gott, genauso undankbar gegenüber Gott, wie alle Menschen um dich herum. Aber dein Vater im Himmel hat dich vor Grundlegung der Welt geliebt. Mit einer unendlichen Liebe hat er dich geliebt, als du von ihm nichts wusstest. Ist das nicht ein Grund, unendlich dankbar zu sein? Wir können weitergehen. Die Schrift redet davon, dass wir dankbar sein dürfen als Christen für den Sieg, den Gott uns schenkt. Zweimal zitiert oder redet Paulus fast in gleicher Weise davon, einmal im 2. Korintherbrief und einmal im 1. Korintherbrief. In 1. Korinther 15, Vers 57 sagt er, Gott aber sei Dank, der uns den Sieg gibt durch unseren Herrn Jesus Christus. Du bist nicht nur gerettet, du bist nicht nur erlöst, sondern du bist in einen Zustand hineinversetzt worden, wo es heißt, dass Gott uns den Sieg schenkt. Christsein ist nicht etwas, wo wir uns verkriechen müssen und sagen, wir sind sowieso die, die immer den Kürzeren ziehen, die immer verlieren. Biblisches Christsein wird uns dargestellt als Christen, die einen Kampf kämpfen, einen guten Kampf kämpfen und die am Ende einen Sieg erringen. Es ist ein Unterschied, ob ich in einen Kampf ziehe, wo ich mir nicht sicher bin, ob ich da heiler rauskomme, oder ob ich in einen Streit ziehe und weiß, am Ende steht der Sieg. Es sind viele Schlachten in dieser Welt geschlagen worden, die nur deswegen gewonnen wurden von denen, die gesiegt haben, weil sie überzeugt waren, wir siegen. Wir gehen nicht unter. Doch wie häufig sind wir nicht von dem Sieg überzeugt, sondern wir schauen auf unsere Schwächen, wir schauen auf unser Versagen, wir schauen auf die Kleinheit. Uns geht es wie das Volk Israel. Wenn wir uns in die Richter anschauen, wie sie sich teilweise verkrochen haben vor den Philistern. Sie haben nicht an den Sieg geglaubt. Sie haben nicht an einen starken Herrn geglaubt, der für sie eintritt. sondern sie haben verzagt. Gott aber sei Dank für den Sieg. Bist du jemand, der klagt, oder bist du jemand, der Gott Dank sagt für das Große, das Gott uns schenkt? Das Dritte, wofür wir dankbar sein können, was die Schrift immer wieder erwähnt, ist die Dankbarkeit für alle Geschwister um uns herum. Für alle Geschwister um uns herum. Wie oft fängt Paulus seine Briefe mit diesen Worten an? Wir danken Gott, dem Vater unseres Herrn Jesus Christus, alle Zeit, wenn wir für euch beten. Nicht nur in einem Brief, in viele Briefe redet er von seiner Dankbarkeit, wenn er an die Gläubigen schreibt, zu Gott. Wir sollen dankbar sein für alles und alle Zeit. Geh im Geiste durch diesen Raum und schau dir jeden Bruder und jede Schwester an und stell dir diese Frage: Bin ich von Herzen dankbar, dass diese Person in unserer Gemeinde ist? Denn wie dankbar dürfen wir sein, wenn ein Gläubiger mit einem Gläubigen zusammen Gemeinschaft haben darf? Denn was ist dein Bruder und deine Schwester? Manchmal schauen wir auf die Fehler, auf das Versagen der anderen, wir reiben uns und wir sind nicht dankbar, sondern eher undankbar und wären froh, wenn wir vielleicht nicht so eng beieinander wären. Aber wenn du an einen Bruder schaust oder an eine Schwester schaust und sagst, da hat Gott sein Werk der Gnade getan, das muss dich doch zur Dankbarkeit führen. Denn was heißt das? Das heißt, dass Gott sein Werk der Gnade an jemanden getan hat, dass er Vergebung geschenkt hat für einen elenden Sünder, wie ich es bin. Dankbarkeit für andere Geschwister. Nichts sollten Ungläubige mehr an einer Gemeinde spüren, als dass die Geschwister füreinander dankbar sind. Viertens, Paulus redet öfter von der Dankbarkeit für andere christliche Mitarbeiter. Er sagt zum Beispiel in 2. Korinther 8, Vers 16, Gott aber sei Dank, der dem Titus solchen Eifer für euch ins Herz gegeben hat. Da war jene Situation, wo Titus geschickt wurde nach Korinth. Und Paulus war so voller Dankbarkeit. Er fand es nicht selbstverständlich, dass Titus diesen Eifer für die Korinther hatte. Nun, die Korinther waren keine, wie gesagt, eine einfache Gemeinde. Aber Gott sei Dank, dass Gott Menschen gibt, die einen solchen Eifer für euch ins Herz gegeben hat. Es ist auch sehr interessant zu sehen, wie er hier den Dienst sieht. Er sieht nicht den Dienst, den Titus ausgeübt hat, als ein Eifer, der aus sich herauskommt, sondern Gott sei Dank, der dem Titus solchen Eifer gegeben hat. Freuen wir uns daran, wenn wir Menschen sehen, die etwas für den Herrn aus Liebe und mit Eifer tun wollen. Und dann stellen wir nicht irgendwelche negative Sache, sondern freuen wir uns doch daran, wenn Gott Menschen Eifer gibt, für ihn zu dienen. Wir können dann weitergehen. Die Schrift redet davon, dass wir dankbar sein sollen für unser tägliches Brot, das der Herr uns schenkt. Es ist so eindrücklich, wenn man die Geschichte der Speisung der 5000 sieht, wie der Herr einfach sich die Menge lagern lässt und dann seinen Blick erhebt und die 5 Brote und die 2 Fische nimmt, zum Himmel aufsah, dankte und brach und gab es den Leuten. Du gehst jeden Morgen stehst du vielleicht vor dem Kühlschrank und fragst, was soll ich essen? Aber stehst du auch vor dem Kühlschrank mit einem dankbaren Herzen, dass Gott dir heute wieder genügend zu essen gegeben hat? Wir erleben gerade eine der größten, man könnte sagen, Flüchtlingswellen, die Europa seit dem Zweiten Weltkrieg überrollen. Das sind Hunderttausende Menschen, die in elenden Zuständen sind. Wer sich einmal anschaut, wie viele Hunderttausend Menschen inzwischen in Syrien umgekommen sind in diesem brutalen Krieg, aus Situationen herausgerissen werden, wo sie vergleichsweise in Frieden gelebt haben, in einem Bürgerkrieg und nicht aus noch ein wissen. Und du nennst dich Christ und bist nicht dankbar für das Alltägliche, was Gott dir schenkt. Wir sollen dankbar sein für alles und alle Zeit. Wir können weitergehen. Die Schrift redet davon, dass sie sagt, wir sollen für alle Menschen dankbar sein und für die Obrigkeit. In 1. Timotheus 2, Vers 1 heißt es, so ermahne ich nun, dass man vor allen Dingen tue Bitte, Gebet, Fürbitte und dann und Danksagung. Wofür? Für alle Menschen, für die Könige und für alle Obrigkeit. Was für ein Ausdruck, für alle Menschen, für den König oder die Könige und für alle Obrigkeit. Das ist, was du ausstrahlen sollst, dass du dankbar bist für alle Menschen. Geh vielleicht an deine Arbeit und überleg dir, welche schwierigen Menschen hat Gott mir in den Weg gestellt? Mit welchen Vorgesetzten habe ich meine Probleme? Mit welchen Menschen tue ich mich sehr schwer, weil ich alles andere als sehe, als das, dass es mir leicht fällt, sich solch einer Ordnung unterzuordnen. Und doch sagt die Schrift hier, wir sollen diesen Menschen mit Danksagung begegnen. Wie können wir das verstehen? Nun, die Schrift sagt, wir sollen für alles und alle Zeit dankbar sein. Egal, was dir in deinem Leben begegnet, dein Leben soll von der Dankbarkeit durchdrungen sein. Das erinnert mich an die Geschichte zweier Puritaner, Vater und Sohn, die beide eine lange Wegstrecke ritten, nur um sich zu treffen. Ich weiß nicht, wo die Geschichte stattgefunden hat. Und dann begegneten sich Vater und Sohn und der Sohn sagte, ich bin Gott so dankbar, denn obwohl mein Pferd zweimal gestrauchelt bin, bin ich heile angekommen. Und der Vater sagte, ich bin Gott so dankbar, dass ich heile angekommen bin, obwohl mein Pferd nicht gestrauchelt ist. Egal was passiert, beide waren dankbar. Denke über deine Kleidung nach, denke über dein Haus nach, über die Nahrung, dass du Arbeit hast, über die Gesundheit. Ja, denke vielleicht manchmal auch über die Krankheit nach, die Gott dir schenkt. Wir sollen in allen Dingen alle Zeit dankbar sein. Den Kolossern sagt Paulus, und seid reichlich dankbar. Kolosser 2, Vers 7. Und seid reichlich dankbar. Wenn wir uns das anschauen, werdet ihr vielleicht verstehen, warum ich sage, manchmal sind die Verse, die so einfach sind, so schwer. Wir können große Konferenzen über Prophetie machen. Aber haben wir den Platz der Dankbarkeit gegeben in unserem Leben, den wir geben sollten? Wir beschäftigen uns gerne mit diesem oder jenem Thema. Aber es sind die einfachen Themen, die doch so zentral sind, die auch ein solches Zeugnis sind. Denn was für ein Zeugnis sind wir, wenn die Menschen an uns spüren, hier sind dankbare Menschen. Menschen, die voller Dank sind. Den Thessalonichern sagt Paulus auch, seid dankbar in allen Dingen, denn das ist der Wille Gottes in Christus Jesus an euch. 1. Thessalonicher 5, Vers 16. Das führt uns aber zu dem zweiten Punkt. Es ist das eine, dieser Anspruch zu haben, den Gott hat, dass wir dankbar sein sollen in allen Dingen, alle Zeit, also immer, für alles. Und doch kämpfen wir damit und haben manchmal große Schwierigkeiten, dankbar zu sein. Wir mögen manchmal die großen Beispiele aus der Schrift sehen und sagen, ja, die Gläubigen des Alten und Neuen Testaments waren dankbar. Denken wir zum Beispiel an Jona. Was ist mit Jona passiert? Jona hatte einen Auftrag bekommen, nach Ninive zu gehen und Gottes Wort zu verkündigen. Er sagte sich schnurstracks, ich hau lieber in die andere Richtung ab. Aber Gott ging ihm nach und schickte einen Fisch. Und Jona wurde über Bord geworfen und wurde von dem Fisch verschlungen. Und dann war er 3 Tage in diesem Fisch. Und es heißt dann in Jona 2, dass er ein Gebet betete. Und am Ende dieses Gebets sagte Jona, ich aber will mit Dank dir Opfer bringen. Überlegen wir uns das mal. 3 Tage im Fisch war nicht sehr angenehm. Kein gutes Zuhause, kein weiches Bett. 3 Tage in so einem ekligen, stinkigen Fisch. Und am Ende dieses Gebets sagt Jona, ich aber will mit Dank dir Opfer bringen. Oder erinnern wir uns an Paulus und Barnabas im Gefängnis in Philippi. Sie wurden geschlagen, sie wurden in den Block gelegt. Und dann mitten in dieser Not heraus, mitten um Mitternacht, fingen sie an, Gott zu loben und zu preisen. Schön, Jona, Paulus und wir. Ist unser Leben so durchdrungen, dass wo immer wir auch sind, was immer uns auch begegnet, die Dankbarkeit hervorbricht, wie wenn es das Natürlichste der Welt wäre. Ich kann nur von mir sprechen und ich kann nur sagen, häufig nicht. Und das muss uns deutlich werden, die Not, die wir haben mit unserem Herzen. Denn was ist eigentlich Undankbarkeit? Man könnte sagen, Undankbarkeit ist eigentlich die Ursünde. In Römer 1 heißt es ja von den Heiden, denn obwohl sie von Gott wussten, haben sie ihn nicht als Gott gepriesen, noch ihm gedankt. Undankbarkeit ist eigentlich das Wesen der Sünde, dass nicht Gott die Ehre geben, nicht Gott dankbar. Und von den letzten Zeiten heißt es, dass es Menschen sein werden, die undankbar sind. Nun, es gibt 2 Bereiche, die uns eigentlich undankbar machen, die 2 sehr unterschiedliche Themen sind. Das erste ist eigentlich, man könnte es beschreiben als die Gleichgültigkeit, die aus der Selbstverständlichkeit herauskommt. Es ist etwas, was wir jeden Tag vor uns haben und wir nehmen es für vollkommen selbstverständlich. Ich erinnere mich noch, als ich mit meinen Großeltern geredet habe, da war der Krieg, der Zweite Weltkrieg, noch gegenwärtig. Ich bin in einer Generation groß geworden, die den Krieg nicht mehr kennt in Europa, jedenfalls nicht in Deutschland. Aber die Generation vor uns hatte noch Krieg erlebt und war anders geprägt worden. Und wusste es zu schätzen, wenn Frieden herrschte. Wir sind so gleichgültig, weil es so selbstverständlich ist, wir haben keine äußere Not, dass wir es als vollkommen gegeben annehmen. Und doch ist es nicht selbstverständlicher als das, dass wir Frieden haben. Auf der ganzen Welt herrscht überall Krieg. Wenn wir an die vielen Flüchtlinge aus Syrien denken. Doch was ist Sünde eigentlich? Oder was bewirkt Sünde in uns? Sünde macht uns eigentlich blind und passiv gegenüber der Realität. Die Sünde wird beschrieben als etwas, was uns leicht umstrickt. Oder sie redet von einem Betrug der Sünde, Hebräer 3, Vers 13. Und so betrügt die Sünde uns, indem es etwas vollkommen selbstverständlich zu etwas vollkommen Gleichgültigen macht. Wobei die Schrift sagt, doch alles, was wir in unserem Leben erfahren, nicht selbstverständlich ist. Wenn du heute nach Hause gehst und genügend zu essen hast, ist das nicht selbstverständlich. Und du bist eine privilegierte Gruppe von Menschen, die sich darüber keine Sorgen machen muss. Und wenn du dir keine Sorgen machen musst, kannst du wenigstens dankbar Gott dafür sein, dass du dir nicht darüber Sorgen machen musst. Selbstverständlichkeit, Gleichgültigkeit, Passivität. Wir werden abgestumpft über das, was Gott uns schenkt und es erscheint uns nicht mehr dankenswert, weil wir es für selbstverständlich halten. Da bist du gesund und strotzt nur vor Kraft. Aber anstatt Gott dafür zu danken, dass du gesund bist und Gott dir diese Kraft gibst, vergisst du ihn einfach. Du hast ein Dach über dem Kopf und findest es selbstverständlich. Du kannst dein Leben durchgehen und überleg einmal, wo gibt es diese vielen Selbstverständlichkeiten, die nur dazu führen, dass du gleichgültig wirst. Doch die Schrift sagt uns, dass wir aus dieser Gleichgültigkeit herauskommen sollen. Denn die Schrift sagt uns, alles, was du in deinem Leben erfährst an Segnung, ist nicht selbstverständlich, sondern sind die unendlichen Segnungen und Gaben Gottes, die dich zum Dank anreizen sollen. Aber es gibt noch einen zweiten Aspekt, warum wir große Not haben mit der Dankbarkeit. Ich möchte es beschreiben als, dass wir nicht verstehen oder nicht akzeptieren, was Gott mit uns vorhat. Jeder von uns hat Wünsche, jeder von uns hat Hoffnungen, Bedürfnisse, Ansprüche, Vorstellungen. Und es ist das eine zu sagen, der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Es ist etwas anderes, den Herrn sein Hirte sein zu lassen. Wir alle kennen den Vers aus Römer 8, Vers 28. Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen, denen, die nach seinem Ratschluss berufen sind. Alles, was Gott in dein Leben hineingibt, ist aus der Hand eines gütigen Vaters. Aber wie schwer fällt es uns, das zu akzeptieren? Manchmal sind unsere Wünsche, die wir haben, so mächtig, dass sie alles überlagern gegenüber dem, was Gott mit uns vorhat. Wie gehst du damit um, wenn Gott Krankheit in dein Leben hineinschickt? Wenn Gott Verfolgung schickt? Wenn Gott Einsamkeit schickt? Wie gehen wir damit um, Gott, wenn Gott den Tod in eine Familie hineinbringt? Gottes Wege sind manchmal unbegreiflich. Aber sind wir immer noch überzeugt, dass wir in der Hand eines liebenden Vaters sind? Danken wir dem Vater. Es gibt einen Puritaner, einen schottischen Puritaner, Samuel Rutherford, der Briefe geschrieben hat, die unendlich wertvoll sind, weil sie unendlich viel Trost bringen. Und ein Teil der Briefe, da geht es auch um, da beschreibt er an seine Freunde, die er schreibt, den Zustand seiner Frau, die schwer erkrankt war. So sehr, dass er einfach schrieb, dass er gebetet hat, dass Gott sie heimnehmen möge. Und er beschreibt selber dann in diesen Briefen, wie er in Verfolgung hineingerät und beschreibt diese Zeit, wo er im Gefängnis sitzt, als einen Glutofen, in den Gott ihn hineingetan hat. Petrus sagt uns, dass Gott uns manchmal in das Feuer hineintut, um uns zu reinigen. Was Paulus hier in Epheser 5, Vers 20 sagt, ist, dass wir Menschen sein sollen, die alle Zeit danken sollen. Gerade dann, wenn die Not am schwersten ist. Bist du dankbar für die Dinge, die dir nicht gefallen, die Gott aber in dein Leben hineinschenkt? Es gibt ein großes Beispiel, ein großes Vorbild für mich, für jemand, der eine Haltung des Dankes hatte. Es ist ein lutherischer Pfarrer namens Martin Rinkhardt. Er hat ein Lied gedichtet, das weltberühmt geworden ist. Nun danket alle Gott mit Herzen, Mund und Händen, der große Dinge tut an uns und allen Enden. Der uns von Mutterleib und Kindesbein an unzählig viel zu gut bis hierher hat getan. Er hat uns unzählig viel zu gut getan. Wann hat Martin Rinkhardt dies gedichtet? Mitten des 30-jährigen Krieges. Er hat ein Jahr erlebt, da hat er 2000 Menschen beerdigen dürfen in der Stadt, in der er wohnte. Er war, glaube ich, der einzig übrig gebliebene Pfarrer. Und es wird erzählt, dass er dieses Lied dichtete, nachdem er gesehen hatte, wie ein paar Menschen sich über einen toten Vogel gestritten haben. Nun danket alle Gott mit Herzen, Mund und Händen. Und er hat es als ein Tischgebet für seine drei Kinder gedichtet, deswegen auch die drei Strophen. Dankst du Gott für das, was es gibt in deinem Leben, in dem Leben dieser Gemeinde? Das ist das Zweite, die Not. Jetzt lasst uns zum Dritten noch kurz anschauen, was uns helfen kann, in der Dankbarkeit zuzunehmen. Das Erste, bitte Gott um Hilfe, sodass du recht dankbar wirst. Denke, wenn wir zu dem Thema der Dankbarkeit kommen, kommen wir alle sehr schnell zu dem Punkt, wo wir sagen, ich schaffe das nicht aus eigener Kraft. Undankbarkeit ist die Ursünde des Menschen. Aber wann hast du das letzte Mal Gott um Vergebung gebeten dafür, dass du undankbar warst? Wir beten so viel vielleicht um Vergebung, dass wir hier und dort gefehlt haben. Aber wie wenig beten wir Gott um Vergebung für unsere Undankbarkeit? Martin Rinkert hat das so schön gedichtet: Der ewig reiche Gott wollt uns in unserem Leben ein immer fröhlich Herz und edlen Frieden geben. Du hast einen Vater im Himmel, der möchte, dass du dankbar bist. Und wenn du Not damit hast, dann bitte ihn um Hilfe. Das Zweite, was uns helfen kann, dankbar zu sein. In dem Psalm gibt es etwas sehr Eindrückliches, wie der Psalmist manchmal mit seinen Problemen und Nöten umgeht. Er redet zu sich selber, nicht in einer Art Selbstgespräch, sondern faktisch wie in einer Ansprache an sich selbst. So heißt es im Psalm 43, Vers 5: Was betrübst du dich, meine Seele, und bist so unruhig in mir? Harre auf Gott, denn ich werde ihm noch danken, dass er meines Angesichts Hilfe und mein Gott ist. Wir müssen uns manchmal wirklich selber zu uns reden: Carsten, sei dankbar. Du wirst ihm noch danken für das, was Gott jetzt in dein Leben hineingeschickt hat. Anstatt sich laufen zu lassen und treiben zu lassen in seinen Emotionen und betrübt und Trübsal zu blasen, müssen wir manchmal uns selbst zur Rechenschaft ziehen und sagen: Nein, das will ich nicht machen. Wir müssen lernen, zu uns selbst zu reden in einer biblischen Art und Weise und zu sagen: Nein, das ist nicht, worauf ich mich einlassen möchte. Ich weiß, dass der Vater im Himmel nichts Böses im Schilde gegen mich führt. Drittens, um dankbar zu werden, lerne von Vorbildern. Schau dir Menschen an, wo du siehst, dass sie dankbar sind. Sei es, dass du in der Schrift liest, im Alten und Neuen Testament, sei es, dass du Biografien liest, die Menschen sind, wo man spüren kann, dass sie voller Dank sind. Oder sei es, dass du Menschen vor dir siehst, die durch schwere Not gehen und doch voller Dankbarkeit sind. Lerne von Vorbildern zu danken. Es ist nichts erquickender, an einen Gläubigen zu erleben, wenn er es schwer hat und man hat doch den Eindruck, er ist voller Dankbarkeit. Das errichtet ein unendlich auf. Und viertens, denke immer wieder darüber nach, wo Gott am Wirken ist, und danke Gott dafür. Nicht zuletzt danke für die Geschwister in deiner Gemeinde. Ich danke meinen Gott alle Zeit, wenn ich deiner gedenke in meinen Gebeten, sagt Paulus zu Philemon. Oder in 1. Korinther 1, Vers 4, ich danke meinen Gott alle Zeit euretwegen für die Gnade Gottes, die euch gegeben ist in Jesus Christus. Gerade der zweite Vers an die Korinther ist für mich so eindrücklich. Paulus hat für die Korinther gedankt. Und die Korinther ist die Gemeinde mit den großen und vielen Problemen. Und trotzdem war es die Gemeinde, für die Paulus noch in besonderer Weise dankte. Ich danke meinen Gott alle Zeit euretwegen für die Gnade Gottes, die euch gegeben ist. Dankst du für die Gnade Gottes, die einem jeden von euch in dieser Gemeinde gegeben ist? Bist du dankbar dafür, wie Gott wirkt? Und fünftens und letztens, wenn du dankbar sein willst, wechsel öfter mal die Perspektive. Wenn man anfängt, sich mit bestimmten Dingen auseinandersetzen, die einem schwerfallen, ist man sehr schnell davon so zentriert, dass man seinen Blick nirgendwo anders mehr hin erhebt. Manchmal hilft es, etwas in eine Perspektive zu versetzen, in einen Vergleich zu setzen. Die Schrift sagt, dass wir immer wieder uns daran erinnern sollen, für das, was Gott uns schenkt, nämlich ein ewiges Reich, heißt es im Hebräer 12. Darum, weil ihr ein unverschütterliches Reich empfangen, lasst uns dankbar sein. Unser Vater im Himmel hat uns eine Ewigkeit geschenkt. Und diese Ewigkeit müssen wir immer wieder in Beziehung setzen zu dem, was uns zeitlich hier begegnet. Was hier ist, vergeht. Was Gott uns schenkt, wird nie vergehen. Ich möchte schließen mit der Frage: Wie schwer fällt dir diese Vers zu halten oder zu tun oder danach zu leben? Sag Dank Gott, dem Vater, alle Zeit für alles im Namen unseres Herrn Jesus Christus. Deine Berufung, zu dem Gott dich hier erwählt hat, ist, dass du ein Zeugnis davon bist, dass du deinem Vater im Himmel unendlich dankbar bist. Was immer du auch sonst tust, was immer du auch sonst machst, wenn die Dankbarkeit dein Leben nicht regiert, gehst du an deinem Ziel vorbei. Unser Leben sollte erfüllt sein von der unendlichen Dankbarkeit gegenüber dem Vater im Himmel, der uns in Ewigkeit erwählt hat und der uns in Zeit, in dieser Zeit nicht loslassen wird, der nicht dulden wird, dass irgendetwas geschieht, das er nicht in seiner souveränen Hand kontrolliert. Es ist nicht ein Vater, der nicht alles unter seinen Händen hält. Lerne dankbar zu sein, deinem Vater im Himmel. Amen. Wir wollen still werden und noch beten. Ja, himmlischer Vater, wir wollen dir bekennen, dass häufig nicht die schwierigen Stellen in der Schrift so schwer für uns sind, sondern die einfachen. Wir wollen dir bekennen, dass wir so viel Not haben, ein Leben voller Dankbarkeit zu führen und alle Zeit für alles dankbar zu sein. Herr, wir möchten dich darum bitten, dass du unsere Herzen erfüllen möchtest mit der unendlichen Dankbarkeit dir gegenüber für all das Gute, das du an uns getan hast, das du tust und noch tun wirst. Dass du uns Kraft gibst, unsere Blicke zu erheben, wenn wir in Not und in schwierigen Nöten sind, nicht undankbar zu werden, sondern Menschen, die voller Dank sind. Herr, wir wollen dich bitten, dass du auch Gnade geben möchtest, dass wir zunehmen an der Dankbarkeit untereinander und zueinander für all das, was du in einem jeden von uns tust. Das möchten wir in deinem Namen bitten. Amen.